Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Wie geht das eigentlich gerade? Eine Erstsemesterveranstaltung, zum Beispiel in Präsenz im Audimax, oder eine Ausbildungsplatzvermittlung für junge Geflüchtete? Auf beide Fragen gibt es hier gleich Antworten. Und außerdem schauen wir auch nach Frankreich, wo der islamistische Anschlag auf einen Lehrer weiter nachwirkt. Reinschnuppern ins Studium, ein Jahr lang austesten, ob man Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder etwas Technisches studieren will. So lautet das Angebot, das die TU Berlin in ihrem sogenannten Orientierungsstudium MINT-Grün macht. Reinschnuppern ist aber in diesen Tagen besonders wörtlich zu nehmen, denn die Erstsemester sollen nicht nur online zugeschaltet werden, sondern zumindest für ein paar Stunden in der Woche auf dem Campus erscheinen. Wie geht denn das bei Corona-Warnstufe 2? Claudia van Laak hat sich das heute angesehen.
Christian Schröder ist schon eine halbe Stunde früher da. Hörsaal 0105, Hauptgebäude der TU Berlin. Der Projektleiter des Orientierungsstudiums MINT-Grün muss überwachen, dass sich die Erstsemester nur auf die Plätze setzen, die mit einem speziellen Aufkleber grün markiert und damit freigegeben sind.
Nochmal auch an diejenigen, ihr könnt da auch nicht richtig sitzen. Jede zweite Reihe, jeder vierte Platz und grüner Haken, grüne Ziffer. Das sind die Regeln.
650 Plätze hat der Hörsaal, nur 87 davon dürfen besetzt sein.
Herzlich willkommen an der TU Berlin. Wie man merkt, in diesen Corona-Zeiten ist auch für uns das so, dass wir versuchen, alles gut hinzukriegen, gut zu gestalten.
Das Ziel der Technischen Universität Berlin, alle 7000 Studierenden, die im Wintersemester starten, sollen mindestens eine Präsenzveranstaltung erhalten, die dann so abläuft wie in Hörsaal 0105 an diesem Vormittag. Christian Schröder blickt in den nächsten 3 Stunden in 80 Gesichter, ohne von den Studierenden Reaktionen empfangen zu können. Können Sie seinen Ausführungen folgen? Finden Sie es spannend oder gähnend langweilig? Schröder blickt in die Maskengesichter und weiß es nicht. Was er weiß, Studierenden im ersten Semester reicht der Digitalunterricht nicht aus. Sie brauchen dringend den persönlichen Kontakt. Untereinander, aber auch mit den Lehrenden.
Das ist ein enormer logistischer Aufwand, der im Hintergrund hier gerade stattfindet. Aber das ist einfach so wichtig, weil es geht ja nicht um uns, sondern es geht ja um die Studis. Und die müssen ja hier gut vorbereitet sein, die sollen sich aufs Studium konzentrieren. Und dazu müssen sie wissen, wie das funktioniert.
Zum Beispiel, wie sie ihren Stundenplan gestalten sollen. Ein logistischer Aufwand ist das, denn Online-Seminare dürfen nicht direkt auf Präsenztermine folgen und umgekehrt. Wie viel Zeit brauche ich von zu Hause bis zur Uni? Schaffe ich das Online-Seminar, das eine halbe Stunde nach der Präsenzvorlesung startet? Erstsemesterstudentin Leonie König seufzt.
Ich fand es am Anfang sehr kompliziert, weil auch vieles einfach Anlass ist. Auch jetzt durch Corona, dass man jetzt ja auch nicht mehr einfach so präsent sein kann oder auch einfach mal hier nachfragen kann, sondern jetzt irgendwie alles versuchen muss, online per Telefonat, per E-Mail zu regeln. Ich komme zum Beispiel auch nicht aus Berlin, ich bin erst angereist, das heißt für mich war es nochmal ein bisschen verwirrender alles, glaube ich. Jetzt sind wir ja zum Glück alle hier und jetzt funktioniert es langsam.
Die Berliner TU ist eine Massenuniversität. Fast 36.000 Studierende, knapp 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Erstsemesterpartys fallen dieses Jahr definitiv aus. Trotzdem hat Leonie König keine Angst zu vereinsamen.
Wir sind eine Generation, die sehr digital aufgewachsen ist. Ja, ich würde sagen, wir haben Chancen, mit anderen in Kontakt zu treten. Wir müssen nur diese Chancen auch wirklich nutzen.
Raucherpause. Bitte nur diese Tür nach draußen nutzen, ruft Christian Schröder den Erstis hinterher, die brav den Pfeilen auf dem Boden folgen, dann im Hof erleichtert ihre Masken vom Gesicht ziehen. Viele befürchten, mit dem Digitalunterricht nicht klarzukommen.
Wenn man zu Hause ist, weiß ich nicht, ob man dann den Rechner anmacht und nur konzentriert dazuhört oder nebenbei die PlayStation läuft oder keine Ahnung. Ist halt große Ablenkung.
Man hat auf jeden Fall eine krasse Ablenkung, man weiß dann immer nicht so, kann ich mich jetzt motivieren oder nicht. Ja, ich werde bestimmt auch mal einen Film gucken oder so auf Netflix. Aber wenn man weiß, was man erreichen möchte und ein Ziel hat, wo man am Ende des Tages sozusagen sein möchte, dann kann man sich auch motivieren.
Der Berliner Senat hat für die Hochschulen einen Corona-Stufenplan beschlossen. Er orientiert sich am Ampelsystem des Landes. Derzeit gilt Stufe 2. Das bedeutet, das Tragen einer Maske ist immer und überall verpflichtend. Die Hochschulen sind für Studierende und Mitarbeiter geöffnet. Es gibt aber Einschränkungen für den Publikumsverkehr. Die Mensen bieten Essen zum Abholen an. Die Bibliotheken vergeben Zeitfenster für den Besuch. Sollten die Corona-Zahlen weiter steigen, greift Stufe 3. Das wäre ein Lockdown, ähnlich wie im Frühjahr. Eine Umfrage unter Studierenden zum Sommersemester hat ergeben, jeder Vierte lebt so beengt, dass er oder sie digital nicht richtig studieren kann. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach.
Oder das zweite Ergebnis, was uns aufhorchen lassen muss, aber was auch nicht besonders überraschend ist, dass über 80% gesagt haben, ihnen fehlt tatsächlich der Kontakt zu den Kommilitoninnen und Kommilitonen. Zu dem gesamten Personal auch der Hochschulen.
Staatssekretär Krach hofft nun gemeinsam mit allen Hochschulen, dass es im Wintersemester bei der Corona-Warnstufe 2 bleibt. Präsenzveranstaltungen also eingeschränkt stattfinden können. Christian Schröder von der TU Berlin bilanziert die heutige Veranstaltung für die Erstsemester so.
Studium und Wissenschaft ist eben nichts, was man alleine macht, sondern immer mit anderen. Und wie soll man denn andere kennenlernen, die man nie gesehen hat? Und so versuchen wir wenigstens ein paar Gruppen hier so zusammenzubekommen.
Lautet das Ziel, das man sich an der TU in Berlin jetzt für die Erstsemestereinführung erstmal gegeben hat, solange es Corona eben zulässt. Ja, und was für die Hochschulen gilt, gilt natürlich auch für die Schulen im Land mit festem Blick auf das Infektionsgeschehen. Für den Deutschen Lehrerverband wird dabei allerdings zu wenig über die Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen nachgedacht. Für Hotspots sei das nämlich angezeigt. Barbara Kostolnik berichtet.
Hans-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ärgert sich über den seiner Meinung nach widersprüchlichen Umgang von Ländern und Kommunen mit den Corona-Regeln an Schulen. Vielerorts laufe der Regelbetrieb weiter, trotz zum Teil sehr hoher Infektionszahlen. Der Rhein-Neckar-Zeitung sagte Meidinger, eigentlich müsste es dann eine Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen geben. Er kenne aber kaum eine Kommune, die entsprechend handle. Meidinger befürchtet, dass die Schulen auf Teufel komm raus offen gehalten werden sollen und dass daher die Richtwerte für verschärfte Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen ignoriert werden. Die Kultusministerkonferenz hatte Ende vergangener Woche noch einmal bekräftigt, dass Schulen und Kitas möglichst lange offen bleiben sollen. Um das zu gewährleisten, wird unter anderem empfohlen, dass alle 20 Minuten die Klassenzimmer gelüftet werden. Schülerinnen und Schüler sollen sich nach dem Zwiebelprinzip warm anziehen. Bei hohen Infektionszahlen gilt mittlerweile in vielen Bundesländern eine Maskenpflicht für Schüler, auch während des Unterrichts.
Strikte Neutralität beim Thema Religionen, das ist auch in staatlichen Schulen in Frankreich seit langem die Maxime. Seit letztem Freitag allerdings ist die Debatte darüber wieder neu entfacht.
Campus und Karriere. International.
Vergangenen Freitag wurde im Pariser Großraum ja ein Geschichtslehrer von einem jungen Islamisten enthauptet und diese schreckliche Tat wirkt heute nach, sorgt für viele Diskussionen. Die Schließung einer Moschee wurde zum Beispiel angeordnet. Die Schule der Republik versteht sich in Frankreich schon als feste Zone ohne religiöse Einmischung. Darauf wird heute auch nochmal Wert gelegt. Susanne Krause aus Paris.
Wer die Schule angreift, greift die Republik an. Diese Botschaft verbreitete Staatspräsident Emmanuel Macron wenige Stunden nach dem grauenhaften Attentat am Tatort der Mittelschule in Conflans-Sainte-Honorine. Exakt zwei Wochen zuvor hatte Macron schon zur Rolle der Schule der Republik gesagt:
L'école, c'est vraiment le cœur de l'espace.
Die Schule ist wirklich das Herzstück unseres laizistischen Raums, der Ort, an dem wir das Bewusstsein der Kinder formen, damit sie freie, rational denkende Bürger werden, die selbst ihr Leben wählen können. Somit ist die Schule unser aller Schatz. Das nationale Schulwesen, erklärte Macron, sei eine Achse im geplanten Gesetz gegen islamistischen Separatismus. Um Minderjährige vor religiöser Indoktrinierung zu bewahren, will der Staatspräsident Heimunterricht verbieten. Konfessionelle Privatschulen sollen stärker überwacht, illegale Koranschulen behördlich geschlossen werden. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer verspricht, Verstöße gegen das Laizitätsprinzip härter zu ahnden. Schon seit 2004 ist es Schülerinnen und Schülern gesetzlich verboten, Merkmale religiöser Zugehörigkeit zur Schau zu stellen. Dafür nehmen andere Vorfälle zu, sagt Blanquer.
Des certificats médicaux de complaisance.
Da wird ein ärztliches Gefälligkeitsattest vorgelegt, um das Kind vom Schulschwimmen fernzuhalten. Da weigert sich ein kleiner Junge, einem Mädchen die Hand zu geben. Manche Familie verbietet ihrem Sprössling, in der Musikstunde zu singen. Dabei mühen wir uns, den Musikunterricht zu fördern. Da bittet mancher Teenager, beim Schulausflug beten zu dürfen. Solche Verhaltensweisen sind in der Schule der Republik nicht angebracht. Wir antworten, indem wir in friedlicher Manier die Werte der Republik hochhalten. Vor 3 Jahren ließ der Bildungsminister in jedem Schulamt Delegierte ernennen, die bei Verstößen gegen das Laizitätsprinzip das Lehr- und Schulpersonal mit Rat und Tat unterstützen sollen. Seither werden solche Vorfälle zentral erfasst. Zwischen September 2019 und März 2020 wurden, so Blanquer, 935 Verstöße gemeldet. Pi mal Daumen, so viel wie jeweils in den 2 Jahren zuvor. Aber seit März, als Frankreich wegen der Corona-Pandemie in Lockdown ging, gab es während des virtuellen Unterrichts ganz neue Phänomene. Da haben Schüler religiöse Gesänge abgespielt, Gebetsaufrufe verbreitet, Propagandabotschaften bis hin zu Bildern von der Enthauptung von Menschen. Wir haben systematisch Anzeige erstattet und die virtuellen Klassenzimmer nunmehr technisch absichern lassen. 2004 deckte ein Bericht des Bildungsministeriums zum Thema Merkmale religiöser Zugehörigkeit im Schulbereich erstmals islamistische Umtriebe auf. Mitverfasst wurde die Erhebung von Jean-Pierre Aubin, damals Oberinspektor für das Schulwesen und Verfechter einer kompromisslosen Umsetzung des Laizitätsprinzips. Kürzlich beschwor Aubin, mittlerweile pensioniert, in einem Essay die Regierung, wesentlich härter gegen Islamismus an den Schulen vorzugehen. Die Aufgeschlossenheit für islamistische Ideologien ist bei jungen Muslimen weitaus größer als allgemein in der einheimischen muslimischen Bevölkerung, insbesondere bei den Älteren. Das ist im Hinblick auf die Zukunft natürlich besorgniserregend. Deshalb müssen wir die Rolle der Schule im Kampf gegen diese todbringenden Ideologien neu und langfristig definieren. Der grauenhafte Mord an Geschichtslehrer Samuel Paty dürfte Frankreichs Lehrpersonal, die ganze Gesellschaft, nachhaltig erschüttern, verängstigen. Am 2. November, nach den Herbstferien, ist an allen Schulen im Land eine Gedenkveranstaltung geplant.
Die Corona-Krise trifft Migranten in Deutschland besonders hart. So hat es Bundeskanzlerin Merkel gestern beim Integrationsgipfel formuliert. Einwanderer, hat sie gesagt, könnten etwa weniger Bildungs- und Sprachangebote annehmen, weil vieles gestrichen würde. Wie, fragt man sich da, funktioniert dann eigentlich gerade die Flüchtlingsarbeit im Bildungssektor? Wie finden zum Beispiel junge Geflüchtete einen Ausbildungsplatz? In diesem Bereich seit vielen Jahren aktiv ist der Caritas-Fachverband Invia an etwa 70 Orten im Bundesgebiet. Und Susanne Nowak ist die Referentin für Jugendberufshilfe bei Invia Deutschland. Guten Tag, Frau Nowak.
Hallo, guten Tag.
Wie stark schränkt Corona denn Ihre Bildungsarbeit bei Flüchtlingen ein?
Also grundsätzlich ist es mal so, dass junge Geflüchtete oft eine ganz andere Situation haben wie viele andere Jugendliche. Die Wohnsituation ist nicht so prickelnd. Sie wohnen manchmal in Übergangswohnheimen. Also da fällt das Lernen schon mal sehr, sehr viel schwerer. Und in der Corona-Pandemie, das hat sich ja gezeigt, sind viele Lernangebote digital umgestellt worden. Und das ist eine große Hürde für junge Geflüchtete, die oftmals nur ein Handy besitzen. Also sie werden kaum erreicht. Es ist schwierig für sie zu lernen. Und dadurch sind die Kontakte zu den jungen Geflüchteten auch sehr, sehr schwierig. Also sie konnten natürlich auch nicht mehr die Beratungsstellen aufsuchen. Das heißt, die Beratungsstellen sind hier sehr aktiv geworden, um den Kontakt zu halten. Und es ist nicht immer gelungen, auch über Telefon Kontakte zu halten. Das ist sehr, sehr schwierig, weil in dieser Arbeit wirklich so Face-to-Face-Kontakte sehr, sehr wichtig sind.
Sie bringen die Geflüchteten auch in Ausbildung. Das ist eine wichtige Arbeit. Wie schaffen Sie das denn jetzt dann unter diesen Rahmenbedingungen?
Das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Eine gute Einflugschneise in den Ausbildungsmarkt für junge Geflüchtete sind Praktika, die seit Beginn der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich waren. Jetzt über den Sommer hat sich das ein bisschen gelockert. Aber jetzt aktuell merken wir wieder, dass es kaum möglich ist, junge Geflüchtete oder überhaupt junge Menschen in Ausbildungsbetriebe zu bringen. Die Angst vor Infektionen ist gestiegen und die Ausbildungsbetriebe wollen einfach grundsätzlich nicht unbedingt nochmal jemand zusätzlich im Betrieb haben. Das heißt, eine ganz, ganz wichtige Brücke in betriebliche Ausbildung ist im Moment gekappt.
Wie also behelfen Sie sich denn jetzt in diesen Zeiten? Heißt das, dass die Jugendlichen einfach keinen Ausbildungsplatz bekommen oder eben auch keinen Praktikumsplatz, der eben ein Reinschnuppern ermöglichen könnte?
Ja, de facto ist es im Moment so. Wir versuchen natürlich, die Kontakte zu den jungen Menschen zu halten und zu gucken, dass sie möglichst in Angebote der Arbeitsagenturen oder der Jobcenter, dass sie da partizipieren können, wo solche natürlich aber auch die Praktika wiederum eine Schwierigkeit sind. Aber hier geht es auch um Coaching und um Sprachvermittlung und solche Dinge.
Die finanzielle Unterstützung vom Bund soll fortgesetzt werden. Bundesbildungsministerin Karliczek hat das angedeutet. Die Corona-Übernahmeprämie für Azubis soll bis 2021 Ende verlängert werden. Sind diese finanziellen Anreize auch Hilfen für Sie, für Ihre Arbeit?
Also wir sehen das sehr, sehr skeptisch an der Stelle, weil, das hatte ich eben ja schon erläutert, die Bedingungen unter der Corona-Pandemie nicht unbedingt dazu führen, dass die Ausbildungsbetriebe verstärkt ausbilden. Wir fordern gleichzeitig auch den Ausbau außerbetrieblicher Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen, um Jugendlichen einfach die Möglichkeit zu geben, in eine Ausbildungssituation zu gehen. Und diese Maßnahmen, die sind in den letzten Jahren sukzessiv zurückgefahren worden. Wir würden dafür plädieren, diese Ausbildungsplätze wieder zu erhöhen.
Was würde Ihnen denn jetzt helfen, um Ihre Arbeit in Corona-Zeiten besser zu machen, als Sie es im Moment können?
Also eine wichtige Forderung unsererseits ist die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für alle bedürftigen Kinder und Jugendlichen und vor allen Dingen auch in den Angeboten und Maßnahmen der Jugendberufshilfe. Also das ist auch eine Form von Schule, von Bildung, außerschulische Bildung. Und hier stellen wir fest, dass uns die Ressourcen fehlen, um die Jugendlichen zu erreichen, eben gerade in dieser Corona-Zeit, um mit ihnen digitale Lernangebote umzusetzen und ihnen auch die Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie auf diese Art und Weise auch künftig erreicht werden können. Also wir würden beispielsweise gerne auch an diesem Digitalpakt Schule partizipieren. Also auch die Jugendsozialarbeit würde gerne hier daran teilhaben, um zu einer verlässlichen Finanzierung einer digitalen Ausstattung für die jungen Menschen zu kommen.
Da hat man sie aber bisher noch nicht mitbedacht.
Nein, ganz und gar nicht. Also wir stellen fest, dass der Digitalpakt Schule nicht in dem Maße ausgeschöpft wird, wie man es wohl gerne hätte. Also es scheinen auch noch Gelder da zu sein. Aber wir haben diese Forderung in Richtung Politik gestellt und wir sind gespannt auf die Reaktionen.
Susanne Nowak war das, die Referentin für Jugendberufshilfe bei Invia in Deutschland. Dort wird unter anderem geholfen, dass junge Geflüchtete in Ausbildung kommen, in berufliche Ausbildung. Herzlichen Dank, Frau Nowak, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Eine wichtige Orientierung für weitere Zukunftspläne sind
Praktika, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler. Doch auch sie sind gerade schwer zu organisieren, leiden sozusagen unter der Pandemie. Annika Groß mit einem Wasserstand aus Nordrhein-Westfalen.
Wohin soll die Reise nach dem Schulabschluss gehen? Die meisten Schüler haben zumindest eine grobe Idee, welchen Beruf sie danach ausüben möchten. Ein Praktikum gibt oft nochmal Klarheit und ist nicht selten auch ein Türöffner. Sophie Hallei von der Landesschülervertretung NRW hat selbst wichtige Kontakte im Praktikum geknüpft und kennt das auch von Mitschülern.
Ja, das Praktikum ist unglaublich wichtig für den Einstieg in den Beruf, weil eben viele da rauskommen und sagen, ich habe bei einem Tischler oder bei, keine Ahnung, einem Orthopädie-Mechaniker mein Praktikum gemacht und der hat gesagt, wenn ich meine Schule beende, dann kann ich mich nochmal da melden und dann werde ich sehr wahrscheinlich übernommen oder so. Darüber macht man sich Türen auf und darüber kann man schon mal einen Einblick hinterlassen, den andere Menschen, die kein Praktikum haben, eben nicht da hinterlassen konnten. Und das ist der erste Schritt in die Arbeitswelt in dem Moment.
Diese Chance bekommen viele Schüler nun nicht. In einigen Branchen ist ein Praktikum Corona-bedingt derzeit einfach nicht möglich, weiß auch Michael Wennemann von der IHK Lippe zu Detmold.
Besonders gebeutelt sind die Branchen Reiseveranstalter, Messebauer, alle Unternehmen, die mit der Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu tun haben. Dort ist die Chance auf ein Praktikum im Moment leider gleich null.
Eine Alternative zu finden ist fast genauso schwierig. Praktikumsplätze sind rar gesät, auch im Handwerk. Die Betriebe brauchen nach wie vor Nachwuchs, suchen händeringend Fachkräfte, haderten aber mit dem Risiko, das Corona mit sich bringt, sagt Michael Wennemann.
Also im Moment stehen insbesondere die großen Unternehmen sehr auf der Bremse, denn durch diese Nachrichten, an einer Schule ist das Virus aufgetaucht, an einer anderen, halten die sich sehr zurück, weil sie eben Sorge haben, dass die ganze Produktion zum Erliegen kommt. Chancen, wenn überhaupt im Moment, gibt es eher bei den Branchen, die draußen arbeiten, wo die Begegnungen nicht so häufig sind und wo mehr Möglichkeiten sind, sich aus dem Weg zu gehen.
Wenn der Wunschpraktikumsplatz nicht zur Verfügung steht, müssen Alternativen her. Das ist nicht allein Aufgabe der Schüler, auch die Schulen und Lehrer sind in der Pflicht und geben ihr Möglichstes. So Sven Christopher vom Verband Lehrer NRW.
Wir haben auch gehört von Schulgemeinden, wo dann die Schulleitung in Briefen dazu aufruft, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. Also da wird schon von Seiten der Schule, Schulleitung, von den Lehrkräften alles unternommen, um den Schülern doch noch einen Praktikumsplatz zu organisieren.
Und dennoch musste das Herbstpraktikum in mehreren Schulen in NRW komplett abgesagt werden. Zu wenige Schüler hatten einen Praktikumsplatz ergattert, die meisten gingen leer aus. Statt dem Praktikum gab es Berufsorientierungstage und regulären Unterricht. Für Sophie Hallei von der Landesschülervertretung sind das Alternativen, aber natürlich kein Ersatz für ein Praktikum.
Da reichen halt nicht die Berufsmessen oder so, die teilweise angeboten werden, die man dann mal einen Tag besucht, wo man irgendwie mit 5 Arbeitgebern redet. Das ist kein Einblick. Das Praktikum ist wichtig und das darf nicht niedriger bewertet werden oder dergleichen. Aber es ist natürlich jetzt irgendwie in der Krise ein Problem, dass eigentlich der Unterricht genauso wichtig, wenn vielleicht sogar wichtiger ist, weil damit werden ja Abschlüsse gemacht.
Die Schulen und vor allem ihre Schüler hoffen darauf, dass die für nächstes Jahr geplanten Praktika im Frühjahr stattfinden können. Die Suche nach einem Platz wird aber vermutlich auch bis dahin nicht leichter.
Ins Kraftfeld der Erinnerung wollen die Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich mitnehmen nach den Nachrichten. Es geht um die Ausstellung Memento in Kassel und das Erinnern und Gedenken an Verstorbene. Das war's von Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.